Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wie gesagt, ganz am Anfang eingeleitet, eigentlich hättet ihr jetzt jemand anders hier erwartet, einen viel netteren Typen, einen der nettesten Typen, den ich persönlich kenne. Ja, also wer Stefan Riedel mal kennenlernt, ist es, da werde ich in diesem Leben, egal was sich noch tut, nicht mehr hinkommen. So nett werde ich nicht mehr. Leider musste der aus persönlichen Gründen gestern früh dann sagen, ich schaffe es nicht. Und weil er so nett ist, hatten wir ihn halt auch als Prediger eingetaktet. Ihr müsst also jetzt spontan mit mir zu diesem Text irgendwie Vorlieb nehmen. So, was machen wir? Ich kriege meine Folie zum Thema Chatbot. Wir haben dieses Jahr als Gemeinde etwas vor. Wir wollen miteinander das Neue Testament lesen. Dazu gibt es einen Bibelleseplan. Und für alle die, die sagen, ich weiß gar nicht genau, was ich lesen muss, ja, ich weiß auch nicht, wo ich nachschauen muss, das ist da dein QR-Code. Das ist der QR-Code deiner Wahl. Da gehst du drauf und dann fragst du einfach den Chatbot, wo muss ich hin? Dann sagt er, heute haben wir die Woche, ja, das ist der Text, teilst dir selber ein. Immer am Sonntag machen wir da weiter, wo der Bibelleseplan am Freitag aufgehört hat. Ihr merkt schon, der Samstag ist frei. Das heißt, alle Dödel dieser Welt, die es nicht auf die Reihe kriegen, Samstag. Für alle die, die sagen, ich kann nicht lesen, hat Yvonne eine Signalgruppe eingerichtet, wo man sich das vorlesen lassen kann. Das heißt, du kannst wie ich morgens aufstehen, aufs Klo gehen, dich gemütlich hinsetzen, die Signalgruppe öffnen und Yvonne hören. Das geht. Ja? Und du kommst durch. Das ist gar nicht so viel. Das sind immer so 3 Minuten. Das ist eine gesunde Sitzung, glaubt mir. Also von daher, man kommt, niemand von euch, wirklich niemand hat das Recht, die Möglichkeit oder eine Ausrede zu sagen, ich bin dies Jahr nicht dabei. Das war viel zu viel. So, jetzt war das ein bisschen lustig, aber natürlich ist da ein ganz ernster Hintergrund. Wir wollen als Gemeinde die Worte Jesu ernst nehmen. Der Apostel Paulus sagt mal, dass die gesunden Worte des Herrn Jesus für unser Leben wichtig sind. Die machen unsere Seele gesund. Die sorgen dafür, dass unser innerer Mensch an Gott hängt. Wir müssen verstehen, was Jesus von uns möchte, damit wir als seine Jünger ihm auch einfach folgen können. Dass wir nicht irgendwelchen Hirngespinsten folgen, nicht irgendwelchen fixen Ideen, die wir selber haben, nicht etwas hineinlesen, was wir gerne hätten. Und ganz ehrlich, das geht schneller, als ihr denkt. Dass man sich selber so ein bisschen, naja, selbst betrügt, denkt zu wissen, was Gott denkt, aber der dachte das nie. Und von daher, macht mit, traut euch und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr denkt, ach, ich lese da immer was und ich weiß gar nicht, hab da eine Frage und komme mit der Frage nicht weiter, das ist euer Chatbot. Ihr könnt natürlich auch bibel.chat verwenden. Das geht besser, weil mehr auf Bibelfragen hin ausgelegt, aber auch der Kleine hier, ja, das ist quasi die kleine Schwester von bibel.chat für uns als Gemeinde, der kann auch schon genug. Die meisten Fragen, die du hast, wird der irgendwie auf die Reihe kriegen. Okay, nochmal, da wird vorgelesen. Immer am Morgen. Da kann man Fragen beantworten. Da kriegt man mit, wo man ist. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe einen Wunsch. I have a dream. Dass du jetzt deine Bibel rausholst, mit der du diese Predigt verfolgst und kein Handy nimmst. Warum? Weil es nichts Besseres gibt, als wirklich eine Bibel in der Hand zu haben, mit einem Schriftbild, wo sich was einprägt, wo man weiß, das stand bei mir links in der Mitte, da mitzulesen. Ich habe sogar ein Dream. Das ist, du holst dann noch einen Stift raus und unterstreichst womöglich was oder hast einen Zettel, wo du was aufschreiben kannst. Ihr lacht ein bisschen, aber es ist so wichtig, dass ihr nicht hier sitzt und sagt, okay, Predigt, der Checker wird schon irgendwann vorbei sein, sondern dass ihr was mitnehmt, dass das eure Predigt ist, dass ihr nach Hause geht und sagt, ich habe da einen Text studiert und ich weiß, es ist so naheliegend, dieses, aber ich habe doch ein Handy. Probier's mal ein Jahr lang ohne Handy aus, an der Stelle mit einer echten Bibel, so haptisch, ne? Anfassen, so ein Ding, womit man jemanden erschlagen kann. Probier das mal aus, du wirst sehen, es macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Wirklich, es macht einen riesen Unterschied. Vor allem fürs Leben, wenn man mal schnell was nachschlagen muss. Dieses schnell mal nachschlagen oder das etwas offen liegen lassen. Einfach, wisst ihr, du hast da so morgens einen Satz und du lässt es einfach mal liegen und kommst wieder in die Wohnstube und es liegt noch da. Und du denkst, ich kann da noch mal reinschauen. Das macht einen Unterschied. Probier's bitte aus. Kauf dir eine Bibel, wenn du kein Geld hast. Ich kaufe sie dir, schnapp dir da eine, klau die da in der Ecke ist. Ja? Das darfst du. Aber komm nächsten Sonntag mit einer Bibel. Denn auch nächsten Sonntag wird es wieder eine Predigt geben zum Neuen Testament. Aaron wird die halten und ich werde genau da weitermachen, wo ihr letzten Freitag aufgehört habt zu lesen. Oder halt am Samstag, wenn ihr schnell nachgelesen habt. Okay, so viel als Einstieg. Wir sind in der Bergpredigt. Wir sind eigentlich im Matthäusevangelium und das Matthäusevangelium ist, wenn man es aus der Vogelperspektive betrachtet, ganz einfach aufgebaut. Ihr müsst euch vorstellen, das Matthäusevangelium geht immer meh, mi, meh, mi, meh, mi, meh, mi, meh, mi, meh. Das war das Matthäusevangelium. Immer wenn ich sage meh, passiert irgendwas. Und wenn ich sage mi, dann gibt es eine Rede. Also müsst ihr euch merken, Action, Rede, Action, Rede, Action, Rede, Action, Rede, Action, Rede, Action. Dann ist das Matthäus-Evangelium vorbei. So, und ihr ahnt schon, der Höhepunkt liegt in der Mitte, bei der dritten Rede, weil das waren 5 Reden, und da auch wiederum in der Mitte. So, Höhepunkte machen wir heute nicht. Für euch ist wichtig, Action liegt hinter euch im Matthäus-Evangelium. Wir sind bei der ersten Rede. Die sogenannte Bergpredigt oder Bergrede. Matthäus Kapitel 5 bis 7. Wenn man sich die Frage stellt, was soll die Bergpredigt, dann ist das Erste, was man verstehen muss, dieser künstliche Aufbau von Matthäus zwischen Action, wo Dinge passieren, langer Redeanteil direkt danach, das ist bewusst. Das heißt, Matthäus überlegt sich, wie kann ich die relevante Theologie, das, was mir wichtig ist, dass Leute verstehen, im Blick auf Gott, wie kann ich das transportieren? Und er macht es so, dass er einerseits in den Actionanteilen die Geschichte erzählt und mittendrin künstliche Reden erschafft, wo er zu bestimmten Themen die dazugehörigen Passagen zusammenholt und dann mit einer Rede ein Thema beleuchtet. So, das ist jetzt auch bei der Bergpredigt so. Wenn ihr die einzelnen Teile der Bergpredigt bei den anderen Evangelisten sucht, dann werdet ihr feststellen, die sind so ein bisschen verstreut. Naja, Matthäus, wie gesagt, ist der strukturierte Typ. Ich mag ihn dafür. Der sagt, ich mache jetzt mal eine Rede und ich will nicht ausschließen, dass es diese Rede so gab, aber ich habe den Eindruck, es ist eher ein bisschen bewusst so konstruiert und das ist in der Antike übrigens überhaupt kein Problem. Ja, da ist das viel öfter passiert, als ihr euch das vorstellen könnt. Gehört zu guter antiker Geschichtsschreibung mit dazu, das so zu machen, die Reden zu betonen und die auch so ein bisschen so zu machen, dass man richtig was mitnimmt. Jetzt ist die Frage, worum geht es eigentlich in der Bergpredigt? Was ist das eigentlich? Wer gelesen hat, das fängt mit den Seligpreisungen an und wir sind jetzt ganz am Ende. Fast ganz am Ende, es gibt noch ein klein bisschen was hinterher, aber wir sind ziemlich am Schluss. Was ist das eigentlich, die Bergpredigt? Antwort, die Bergpredigt ist, wenn man es übertragen müsste, so etwas wie eine Regierungserklärung. Also, ich bin jetzt kein gewaltiger Fan von Politikern, aber wenn die dann anfangen zu regieren, dann stellen die sich meistens am Anfang hin und sagen, das möchte ich machen. Das ist so meine Richtung, da will ich hin. Und die Bergpredigt ist genau das. Die Bergpredigt ist ein Text, wo Jesus seinen Jüngern und denen drumherum erklärt, was er will, was ihm wichtig ist, wo er seine persönlichen Schwerpunkte setzt und inwiefern das, was sie schon kennen, die haben ja alle einen theologischen Hintergrund, das sind ja alles fromme Juden, was sich da jetzt ändert. Und inwiefern Leute, die jetzt vor der Frage stehen, möchte ich diesem Jesus folgen oder nicht, das ist ja eine Entscheidung, das passiert ja nicht einfach so. dass die Leute, die vor dieser Entscheidung stehen, will ich jetzt was mit diesem Jesus und mit dieser Jesus-Bewegung zu tun haben? Ist das jetzt meins, wo ich hin will? Oder lasse ich lieber die Finger davon? Denen predigt Jesus Dinge, wo er sagt, also bevor ihr euch da entscheidet, ob ihr jetzt mir nachfolgt, bitte, das sind meine Konditionen. Das ist, wie ich mir das vorstelle, dass man lebt. Und wenn du sagst, das will ich nicht, ja, was weiß ich, meine Feinde segnen keinen Bock drauf, dann bist du im Reich Gottes mit Jesus falsch. Weil das ist eine der Voraussetzungen. Wenn du sagst, ich habe, was weiß ich, keinen Bock auf Beten und Fasten, ja, habt ihr auch gelesen die Woche, dann bist du falsch. Gehört einfach mit dazu. Wird einfach vorausgesetzt. Ist nicht ein nice to have, sondern ein, immer wenn du das tust, mach's bitte gleich so und so. Jesus, ich finde Jesus toll. Jesus sagt nicht, ich möchte so viel Follower wie möglich und ich bin so trendy deshalb wie möglich und mache meine persönlichen Messias-Beast-Games, bis ich irgendwie 10 Millionen Follower habe, sondern ich sag dir ganz genau, was ich will und wenn es dir nicht passt, dann ist das deine Entscheidung. Cool, oder? Ich finde das klasse. Jesus ist der, der dich nicht veräppelt, auf keine Weise. Er gießt dir reinen Wein ein und du kannst 100% wissen, worauf du dich einlässt. Du musst das auch, bevor du die Entscheidung triffst, Jesus nachzufolgen, weil die Entscheidung kostet dich dein Leben. Das ist klar. Wer Jesus nachfolgt, der bekommt in seinem Leben einen Herrn, einen König, jemanden, den er dient. Und es will gut überlegt sein, ob ich die Konditionen, die dieser König im Kopf hat, das Verständnis von Leben, das Verständnis von Prioritäten und Zielen, ob ich das überhaupt teile. Das muss ich mir vorher überlegen. Und deswegen gibt es die Bergpredigt. Im Wesentlichen. Die Bergpredigt, wenn ihr sie mal mit diesem Blickwinkel lest, werdet ihr feststellen, behandelt ganz viele Themen, wo du am Ende sagst, stimmt, das sind ganz grundlegende Sachen, die ich verstanden haben muss, um als Christ zu leben. Und da, wo wir jetzt stehen, in Matthäus Kapitel 7, Vers 12, wir behandeln also die Verse 12 bis 13, da stoßen wir auf vier Punkte, die es genauso in sich haben wie die davor und danach. Es geht um die Frage, wie soll ich leben? Wie kompliziert wird das, was Gott da von mir verlangt? Wie angefochten ist das, was Gott da von mir verlangt? Und wie leicht kann ich mich eigentlich bei der ganzen Geschichte täuschen? Wir fangen einfach mal vorne an. Ich habe ja gesagt, Jesus, Regierungserklärung, der König kommt und sagt, ich will mein Reich aufbauen, ich will es aufrichten, möchtest du dabei sein? Bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Und wir schauen uns mal an, wie wir leben sollen. Das ist als Christen nämlich recht einfach. Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Also wie lebe ich als Christ? Es gibt dieses Prinzip, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das gibt es auch verneint. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das steht da aber nicht. Interessanterweise ist die Negation in der Literaturgeschichte länger belegt. Jesus ist der Erste so ziemlich, der das Ganze mal auf die Spitze treibt. Nicht, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, sondern überleg dir mal, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Und das Schöne ist, das weißt du. Du kennst dich ja, du kennst deine eigenen Bedürfnisse. Du weißt genau, wie du dir das wünschst, dass man mit dir umgeht. Und jetzt hast du den Maßstab für deinen Umgang mit jedem anderen. Das ist schön, oder? Du kommst nach unten und sagst, ich wünsche mir da unten ein Stück Kuchen nachher zum Kaffee. Und jetzt weißt du, was du nächsten Sonntag mitbringen kannst, oder? Wenn du weißt, was du dir wünschst, dann weißt du auch, was du den anderen zufügen darfst. Du kommst hier rein und sagst, ich möchte, was weiß ich, ja, das und das erleben, das und das an Gemeinschaft erfahren, an Freundlichkeit, an Höflichkeit, an Umgang miteinander. Ja, wenn du das weißt, dann weißt du, was du nächste Woche selber hier sein darfst. Es ist ganz einfach. Ich finde Christsein so herrlich simpel, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist natürlich irre herausfordernd, weil einfach nur zu wissen, was richtig ist, bedeutet ja noch nicht, dass man es tut. Aber trotzdem, wenn du sagst, ich möchte Christ sein, schon im Alten Testament, das Gesetz und die Propheten, die Gebote des Alten Testaments, wenn du die zusammenfassen möchtest, es geht immer darum, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das heißt, wo du dich magst, wo du deine Bedürfnisse kennst, mach's bitte genauso. Und wo du merkst, das tue ich nicht. Ich erwarte von anderen Dinge, die ich nicht bereit bin zu geben. An der Stelle ist es nicht mehr Jesus-Style. Das muss dir klar sein. An der Stelle ist der König dagegen. Und du musst dir, wenn du noch nicht gläubig bist, überlegen, will ich das? Und wenn du gläubig bist, musst du dir die Frage stellen, wozu habe ich da eigentlich Ja gesagt? Ich hätte das Kleingedruckte vorher lesen müssen. Stimmt. Zweiter Punkt. Also das war der Anspruch an mein Verhalten. Jesus macht es ganz klar. Gott sucht Mitdenker. Und dann auch das, was sie da gedacht haben, dass sie das tun. Zweiter Punkt. Das Ganze mit dem Christsein ist nämlich durchaus herausfordernder, als man das vielleicht manchmal, wenn man so ein paar nette Anbetungslieder singt, denkt. Deswegen formuliert der Herr Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Ich hatte gesagt, das erste ist der Anspruch ans Verhalten. Das jetzt ist ein Anspruch ans Ausharren. Von Anfang an macht der Herr Jesus klar, Leben mit mir ist nicht easy. Leben mit mir, das ist, du biegst ab von dem breiten Strom, von dem breiten Weg, auf dem diese Welt unterwegs ist, auf dem der Otto-Normal-Deutsche unterwegs ist, deine Arbeitskollegen, deine Studienfreunde, deine Schulfreunde, die haben eine bestimmte Art zu denken und zu leben, und jetzt biegst du ab, wählst diesen kleinen, engen Weg und denkst dir, oh, bin ich hier richtig? Das ist Christsein. Der schmale, man könnte auch übersetzen, der bedrängte Weg, sein Weg, musst du dir so vorstellen, warte mal, in so einer Höhle, ja? Also manchmal, ich weiß nicht, ob du in Höhlen gehst, ja? Da gibt es manchmal so Korridore, wo du so, ja, so da durch musst. Das ist das Bild, was hier. Das ist der schmale Weg. Das ist der Weg, wo du nicht links und rechts noch fünf Leute hast, mit denen du läufst. Du läufst alleine. Du läufst bedrängt. Du bist dir manchmal gar nicht sicher, ob das überhaupt noch der Weg ist. Du gehst ihn. Aber du weißt auch, ich muss ihn gehen, weil der breite Weg, den alle gehen, der easy ist, wo ich nur das tue, was der Zeitgeist mir vorgibt, das, was mein Bauch mir sagt, dieser Weg führt ins Verderben. Es ist der schmale Weg, der zum Leben führt. Aber nochmal, was Jesus hier sagt ist, du musst, um ein Jünger Jesu zu werden, eine Entscheidung treffen. Du musst die Entscheidung treffen, einen schmalen Weg zu gehen. Du musst die Entscheidung treffen, durch eine enge Pforte zu gehen. Und bitte, das wissen viele unter uns, dieser Weg macht oft keine Freude. Deswegen sind Christen Beter. Deswegen sind Christen solche Leute, die ihre Sorgen bei Gott abgeben, weil sie davon genug haben. Deswegen sind Christen solche, die unter Druck standhaft bleiben. Und deswegen kann am Ende, im letzten Buch der Bibel, der Herr Jesus die Leute, die bei ihm ankommen, wie nennen? Überwinder. Ja, was heißt denn Überwinder? Na, da hat einer überwunden. Ja, was denn? Ja, den Stress und die Probleme und die Enge des Lebens, in die er hineingestellt war. Also du möchtest Christ werden oder als Christ leben, triff die Entscheidung zu einem schmalen Weg. Und die Versuchung, dieses einfache Leben, let it be. Ja, also sind ja manchmal die Beatles, die Philosophen unserer Zeit, let it be, einfach, ja, lass es einfach sein. Das macht keinen Sinn. All you need is love, his love. Erster Punkt, Gott sucht Mitdenker. Zweiter Punkt, Gott sucht Überwinder. Und das ist von Anfang an klar. Das kannst du, bevor du Christ bist, kannst du wissen, dass das auf dich zukommt. Dritter Punkt. Wir haben einen Anspruch auf Verhalten, auf Ausharren. Jetzt kommt ein Anspruch auf Weisheit. Ich lese mal ein bisschen mehr. Die Warnung vor den falschen Propheten. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also das Erste war, ich entscheide mich dazu, so mit anderen umzugehen, wie ich mir das selber wünsche für mich. Zweitens, ich entscheide mich für den schmalen Weg, für die enge Pforte. Ich habe vor Schwierigkeiten, Problemen, Fragen, Zweifeln, Ängsten und was da so auf einen zukommt, ich habe keine Angst. Drittens, ich schaue der Wahrheit ins Auge insofern, als ich weiß, dass es Leute gibt, die nennt der Text hier falsche Propheten. Im 2. Petrusbrief werden sie falsche Lehrer genannt. Es sind Leute, die kommen und die wollen in dein Leben hineinsprechen und die tun so, als hätten sie eine Botschaft von Gott für dich. Ja, ein Prophet ist einer, der im Auftrag Gottes redet. Und idealerweise ist das, was ein guter Bibellehrer macht, etwas sehr Ähnliches. Er gibt das weiter, was im Wort Gottes steht. Und jetzt musst du dir über eins im Klaren sein. Und das geht jetzt an die jungen Leute vor allem, weil ihr seid tiefer drin in den sozialen Medien als die Älteren. Ja? Wir alten Säcke, ja, wir tun uns noch manchmal ein bisschen schwer. Ihr seid die TikTok-verseuchte Generation. Ja? Das Problem ist, in den sozialen Medien kannst du wahrscheinlich 8 von 10 Dingen, die da veröffentlicht sind, beherzt in die Tonne treten und so halb unter Irrlehre und falsche Propheten packen. Es ist irre, wie viel Unsinn, halbgegarenes, fast richtiges, sensationsheischendes. Es ist irre, was da alles ist. Es ist wirklich einfach nur irre. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin ja auch da ein bisschen unterwegs, ja. Und von daher, ich werfe mich da jetzt gerade in eine Tonne mit denen, ja. Aber es ist einfach irre. Es ist völlig absurd. Und deswegen ist diese Warnung, ihr müsst euch überlegen, bevor Jesus ans Kreuz geht, sagt er seinen Nachfolgern, hört her, Freunde, wenn ihr den Weg geht, ich verspreche euch eins, da werden im großen Stil Leute kommen, die werden euch versuchen reinzulegen. Ist das nicht cool? Und dieses Thema zieht sich durchs Neue Testament. An einer anderen Stelle, die ich nicht vorlesen werde, Apostelgeschichte 20, Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten, sagt er ihnen genau das Gleiche. Das sind die Ältesten in Ephesus. Er sagt, wenn ich jetzt hier weg bin, nachdem ich weg bin, werden Leute kommen aus eurer Mitte und werden Blödsinn erzählen. Warum? Weil sie sich eine Followerschaft sichern wollen. Weil sie Religion als Mittel zum Gewinn sehen. Also kleiner Tipp, ja, wenn du irgendjemanden hörst, der eine 37 Schlafraum-Villa besitzt und sagt, ich bin Pastor, hör ihn dir nicht an. Das ist ganz simpel. Schau dir an, wie die Leute leben, wie sie mit Frauen umgehen, wie sie mit Ehe umgehen. Das ist ganz wichtig. So, nochmal zurück. Der Herr Jesus sagt, meine Gemeinde wird von Anfang an eine von falschen Propheten verfolgte Gemeinde sein. Und natürlich, ein falscher Prophet, der kommt nicht hier, den laden wir nicht zur Predigt ein und dann hängt er hier vorne ein Schild dran, falscher Prophet. Die kommen wie Wölfe in Schafskleidern. Die siehst du nicht gleich. Die haben eine Sprache, das ist der Hammer. Also die können so nett auftreten, die haben so ein nettes Wesen, so eine charismatische Persönlichkeit. Die drehen dir förmlich alles im... Ja, es ist so, keiner von euch hat Ahnung, denke ich, mit Aalen. Ja, so, ja, also die sind so ein bisschen... Ja, die erkennst du nicht sofort. Da steht nicht auf dem YouTube-Kanal übrigens, ich bin ein Irrlehrer. Das kommt alles so, die verwenden auch die Bibel. Und jetzt kommt Jesus und sagt, erstens, diese Leute werden kommen, nimm dich in Acht, sei nicht blauäugig, surf nicht einfach drauf los. Lass dem Algorithmus nicht das Recht, dir zu zeigen, was richtig ist. Denk nach. Und zweitens, wenn du dir nicht sicher bist bei jemandem, schau dir sein Leben an. Woran wird man ihn erkennen? An den Früchten. Das ist wie bei den Bäumen. Ja? Wenn du da so ein altes, morsches, schon halb verfaultes Ding von Apfelbaum hast, da wirst du nicht erwarten, dass da so eine pralle Frucht dran hängt, sondern du wirst irgend so ein kleines Schrumpelding erwarten. Ja, genau so. Und so ist das auch bei den falschen Propheten. Schau dir ihre Frucht an. Und ich meine das ernst. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, wenn mir jemand irgendwas empfiehlt, ja, hör dir mal XY an, dann schaue ich mir an, wer das ist. Wie lebt der? Wie lebt der mit seiner Frau, mit seinen Kindern? Was kriege ich damit? Hat der schon mal irgendwann prophezeit? Ihr werdet erstaunt, wie viele Leute ganz offensichtlich schon falsches Zeugs prophezeit haben und das nie zurückgenommen haben. Ich habe mir angewöhnt, jeder, der irgendwann sich hinstellt und sagt, der Herr hat gesagt, und der Herr hat gar nicht gesagt, den höre ich mir nicht mehr an. Streiche ich sofort, will ich nicht. Ja, aber Jürgen, man muss doch, prüft alles, das Gute haltet fest. Quatsch. 2. Timotheus 3, Vers 5, hau ab. Wir hören uns das Zeugs nicht an, wir wollen damit nichts zu tun haben. Ich hab nur eine begrenzte Menge an Zeit, ich höre mir gleich die richtigen Sachen an, die guten Sachen. Außerdem, ganz ehrlich, die meisten von uns sind womöglich gar nicht in der Lage, die Sachen zu prüfen. Und was man immer bei falschen Propheten berücksichtigen muss, ist, da kommt ja nicht nur die Lehre der falschen Propheten, da kommt ein böser Geist mit, der uns versucht, hintenrum zu packen. Da kommt eine Rhetorik mit, die uns emotional packt, die uns auch irgendwie intellektuell abholt, an den Stellen kitzelt, wo wir kitzelig fähig sind. Also lass das. Jesus sagt, es werden Leute kommen, die werden dich über den Tisch ziehen wollen. Deswegen, wenn du dir Leute anhörst, wenn du von Leuten lernst, schau dir an, wer die sind. Und sei sicher, dass die was taugen. Sei sicher, dass die ihren Dienst nicht machen um des Geldes willen, dass es Menschen sind, die heilig leben, vor allem wenn es Männer sind, dass sie mit Frauen gut umgehen, mit ihren Frauen gut umgehen, ist ganz wichtig. So wie bei Ältesten, dass sie ihrem Haus gut vorstehen. Schau dir das an. Und wenn da einer Unsinn predigt und falsche Prophezeiungen macht, dann schmeiß ihn einfach löschen. Brauchst ihn nie wieder anhören. Es gibt so viel guten Stoff, du hast überhaupt nicht die Zeit. Also der erste Punkt, Jesus hat einen Anspruch an unser Verhalten. Zweiter Punkt, er hat einen Anspruch ans Ausharren. Er sucht Überwinder. Und drittens, er hat einen Anspruch an Weisheit. Geh diesen falschen Lehrern bitte nicht auf den Leim. Sei da nüchtern. Hör dir den Scheiß nicht an. Ganz ehrlich, ist mein Tipp. Ja, ich weiß, dass die Thumbnails von denen die schicksten sind. Und ja, ist mir schon klar. Es ist trotzdem Unsinn. Letzter Punkt, weil wir wollen noch Abendmahl feiern. Und der letzte Punkt ist der, es geht um die Frage, wie leicht kann ich mich selber täuschen, wenn ich in meinem geistlichen Leben mich für einen Christen halte und zu viel auf die Erfahrungen blicke, die ich mache. Also im geistlichen Leben gibt es ja die Möglichkeit, wenn ich mir selber die Frage stelle, bin ich echt? Woher weiß ich, dass ich echt bin? Und eine Gefahr besteht darin, dass ich sage, ich bin echt, weil ich habe so viel mit Gott erlebt. Und jetzt treffen wir hier am Abschluss unseres Textes, wir treffen auf die Leute, die ich persönlich für die traurigsten Personen im Neuen Testament halte. Ich lese es uns mal vor, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow! Nicht jeder, der sagt, ich bin Christ, wird am Ende dabei sein. Das sagt Jesus ganz am Anfang, bevor die Sache richtig losgeht. Nicht jeder wird dabei sein. Wer ist denn dabei? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und ihr merkt schon, das ist eine ganz unangenehme Wahrheit. Ich soll tun. Es geht doch, dachte ich, immer nur um Gnade. Nein. Nein. Also du kannst das schon denken und Gnade ist wichtig, nur nicht hier unser Thema. Jesus sagt, wenn du wissen willst, ob du echt bist, schau dir dein Leben an. Wie sieht es in deinem Leben aus? Und jetzt treffen wir auf diese Leute, die sagen, viele, ihr müsst das viele unterstreichen. Nächste Woche habt ihr eine Bibel dabei, ja, und einen Rotstift, unterstreicht das viele. Das viele ist wichtig. Nicht, da gibt es zwei oder drei, die werden in der Ewigkeit zwar denken, sie kommen in den Himmel, aber dann sind sie doch nicht reingekommen. Viele, Millionen werden in der Ewigkeit was erleben? Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, und das ist der Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, prophetisch, haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, Exorzismen, Heilungen, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Da werden Leute stehen und sagen, Gott, wir haben mit dir doch viel erlebt, wir sind jetzt ein bisschen verblüfft, das ist hier ziemlich, ich sag's mal, schweflig und heiß, wir wollten hier auf der Seite der Ewigkeit gar nicht rauskommen, ich glaube, da ist ein Fehler passiert, wir gehören doch nicht in die Hölle, wir gehören doch daneben, da drüben, wo gesungen wird, da gehören wir hin. Wir sind doch die mit den Wundern und den Exorzismen, wir sind doch die, die prophetisch geredet haben. Merkt ihr jetzt, es ist die traurigste Gruppe im Neuen Testament. Du lebst die ganze Zeit, ein ganzes Leben. Du denkst, du bist Christ. Du machst Erfahrungen, von denen du denkst, dass sie von Gott sind. Und womöglich sind sie das. Und du machst den falschen Kausalschluss. Du denkst, weil ich die Erfahrungen mache, deswegen bin ich echt. Du hast aber dein Herz nie Gott gegeben. Gott ist nie Herr in deinem Leben geworden. Gott durfte nie autoritativ in dein Leben hineinsprechen und sagen, ich will, dass du mit deinem Groll aufhörst, mit deinem Neid aufhörst, mit deiner Habsucht aufhörst, mit deinem Eigenwillen aufhörst. Ich will das nicht. Du hast nie an dem Punkt dich mal wirklich gebeugt vor Gott. Du hast diesen verhärteten den verhärteten Nacken und du spielst den Christen. Und Leute, die dich erleben, werden sagen, wow, ja. Und Gott wird sagen, ich kenne dich, du bist nicht dabei. Ja, aber warum nicht? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Natürlich kennt Gott unseren Namen und auch den Namen derer, die da stehen. Er kennt jede Millisekunde ihres Lebens. Aber kennen ist Ausdruck von Beziehung. Ich habe dein Herz gesehen. Und ich weiß, wo dein Herz dran hing, und das war ich. Ich habe es genau gesehen, und das war nicht der Fall. Und deshalb, weil das nicht der Fall war, weil Gott ein Gott ist, der ein Herzenskenner ist, deswegen muss er an der Stelle sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind in der Bergpredigt. Geniales Stück Literatur. Der ewige König fasst zusammen, was er sich von denen wünscht, die darüber nachdenken, ob sie ihm folgen. Und formuliert für uns, die wir Christen sind, was es heißt, als Christ zu leben. Und er sagt uns hier in diesem Text vier Dinge. Erstens, ich suche Mitdenker. Ich suche Leute, die mit anderen so umgehen, wie sie das auch für sich wollen. Zweitens, ich suche Leute, die bereit sind, sich auf einen engen Weg einzustellen. Die bereit sind, ein Überwinderleben zu führen. Drittens, ich suche Leute, die sich nicht leicht über den Tisch ziehen lassen. Die nachdenken. Die davon ausgehen, dass es da draußen echte Feinde gibt, echte Gegner, Leute, die sie reinlegen wollen. Und drittens, ich suche die, die nicht nur die Form, nicht nur äußerlich, nicht nur von dem, was man erleben kann, sondern die hier, innen drin, echt sind und deren Echtheit man Tag für Tag in ihrem Leben woran erkennt? An den Taten, an den guten Taten. Da, wo die falschen Propheten ja, das Falsche machen, wir tun das Richtige. Ja, aber Jürgen, dann muss ich ja noch vielleicht gar nicht alles in der Bibel verstanden haben. Stimmt, Christian, das ist einfach. Aber das, was du verstanden hast, das musst du leben. Bis dahin. Also ich hoffe, dass ihr Spaß habt, ja, mit unserem Bibelleseplan. Das war auf alle Fälle der Text für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.